Shifting Minds, der Podcast von Haufe Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufe Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
Hallo und herzlich willkommen beim Staffelfinale von Shifting Minds. Heute der Gast Christoph. Christoph ist Redakteur bei einem großen Verlag. Ihr kennt ihn vielleicht, er wird in der im Intro spricht er schon über diesen Podcast. Und heute sprechen wir über eine Studie und geben so ein bisschen Insights, wie es so gelaufen ist zu diesem Podcast. Christoph, ich freue mich tierisch, dass du da bist.
Danke, Alex. Ich freue mich mindestens genauso. Ich bin super gespannt, wie wir das heute rocken. Und ja, cool, dass ich auf die andere Seite wechseln darf und jetzt auch mal dein Gast sein darf. Ansonsten bist du ja immer der Host in unserem Auftrag. Jetzt mal mit mir als Vertreter von Haufe selbst vor dem Mikro, hinterm Mikro. Und ich bin gespannt auf die Folge.
Christoph, ihr habt, ich habe das Gefühl, ihr bringt gerade ganz viel Content raus, gerade in eurem Portal. Und da will ich mal ganz kurz, ich will nicht lange darum reiten, aber ich habe das Gefühl, ihr etabliert euch gerade in der Szene als wirkliches Fachportal, also gerade auch so deine Arbeit, ja, als redaktionelle Arbeit. Macht es dir immer noch Spaß?
Ja, total. Also es ist ein super spannendes Feld. Habe eigentlich jeden Tag wahnsinnig spannende Gespräche mit Leuten und in dem Themenbereich Corporate Sustainability, was wir auf unserem Portal ja bespielen, ist einfach wahnsinnig viel in Bewegung von Seiten der Regulatorik, aber auch wahnsinnig spannende Unternehmen, die neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und natürlich, man hat es jetzt ja in den vergangenen Wochen auch an der Diskussion um das europäische Lieferkettengesetz gesehen, auch wahnsinnig viel politischer Diskurs. Und insofern bin ich total glücklich, den Job machen zu dürfen.
Ja, cool. Und ich sag mal, und das ist ja auch ein Teil, was wir heute uns vorgenommen haben. Ihr habt eine relativ umfangreiche Studie gemacht. Erzähl mal bitte, was war das Ziel und für wen habt ihr diese Studie geschrieben? Außer vorher und Content.
Genau. Ich habe ja gerade schon die Diskussion um das europäische Lieferkettengesetz angesprochen. Das ist ja nur so ein Beispiel, was es jetzt in den vergangenen Wochen gab, wo in den Medien immer mal wieder so der Eindruck rüberkam, für die Unternehmen und für die Unternehmerinnen und Unternehmer ist Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung eigentlich eher so eine bürokratische Belastung, so ein Ballast, ja, der zusätzlich zu ihrem Business auf den Tisch kommt und die ächzen alle drunter und wissen gar nicht, was sie da jetzt tun sollen. Und wir wollten wissen, ist es wirklich so? Also ist das die weit verbreitete Meinung? Da gab es ja auch starke Diskussionen zwischen unterschiedlichen Verbänden. Die einen haben gesagt, ja, überfordert unsere Unternehmer nicht. Die anderen haben gesagt, das ist eigentlich eher ein Vorteil für Unternehmen in Deutschland. Und wir wollten mit unserer Studie herausarbeiten, wie stehen denn Unternehmerinnen und Unternehmer ganz persönlich zum Thema Corporate Sustainability? Also was treibt die an? Was motiviert die? Aber auch welche Hemmnisse sehen sie?
Mhm. Okay. Und ihr habt mit CEOs gesprochen. Ich glaube, das war eine Interview, interviewgetriebene Studie und habt da wirklich mit den Geschäftsleitungen gesprochen.
Genau, das war eine qualitative Studie, muss man dazu sagen. Ja, also sie hat keinen Anspruch, repräsentativ zu sein. Die Studie wurden Tiefeninterviews mit Geschäftsführern geführt. Und anhand dieser Interviews wurden dann bestimmte Merkmale abgefragt und wir haben daraus so eine Typologie erarbeitet, wo wir dann geschaut haben, welche Typen in Geschäftsführungen gibt's zum Thema, wie ticken die, ganz einfach gesagt. Ergänzt wurde diese Befragung in den tiefen Interviews durch Online-Interviews, um dann einfach dieses Gefühl, was dann in den tiefen Interviews erarbeitet wurde, zu validieren.
Ich weiß, es sind vier Typen rausgekommen. Vielleicht kannst du ein bisschen dazu erzählen, was habt ihr da entdeckt?
Genau, vielleicht vorneweg nochmal, was mich eigentlich am meisten überrascht hat im Outcome der Studie. Und zwar, dass tatsächlich die meisten Befragten eher positiv nachhaltiger Unternehmensführung gegenüberstehen und eigentlich eher sagen, das kann ein Wettbewerbsvorteil für uns werden. Gut. Wenngleich es natürlich jetzt auch Herausforderungen gibt in der Organisation, im Arbeitsaufwand, in der Regulatorik, aber tatsächlich drei dieser vier Typen, die wir herausgearbeitet haben, sehen eigentlich Nachhaltigkeit langfristig eher als Vorteil für ihr Unternehmen.
Ah, der vierte Typ ist einfach lauter. Die vierte Personengruppe, die gerne mal dagegen ist. Aber heißt, drei von vier, das ist ja eine gute Quote. Wenn die wirklich verstehen, dass es gut ist, Sternchen, ne? Es gibt immer Herausforderungen. Aber für ihr Business ist es doch echt, das finde ich erstmal gut.
Ja. Genau, wie gesagt, kein Anspruch, repräsentativ zu sein. Tatsächlich haben wir aber in der Studie auch darauf geachtet, dass die Befragten aus einem breiten Branchenschnitt kommen, also aus allen Branchen im Mittelstand. Also im Mittelstand, die Befragten waren aus Unternehmen zwischen 250 und knapp 5000 Unternehmen, also teilweise auch eher größerer Mittelstand, aber wirklich ein breiter Branchenmix. Und wir haben auch geschaut, dass jetzt nicht nur die sprechen, die sowieso immer zum Thema sprechen, weil da wäre dann erwartbar gewesen, was die sagen. Die Interviews wurden auch so geführt, dass sie dann in der Studie dann anonym sind. Damit wollten wir vermeiden, dass die Antworten nur durch so eine soziale Erwünschtheit zustande kommen. Also den Befragten wurde dann zugesichert, es werden dann Zitate in der Studie aufgegriffen, allerdings anonymisiert. Was methodisch wichtig war, dass jetzt nicht nur gesagt wird, was man erwarten würde von so einem Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, um dann wirklich das möglichst echte Bild abzubilden.
Ich möchte immer mehr Mäuschen spielen bei diesen Gesprächen, wenn sie dann einmal ehrlich das sagen, ne? Weil ich kenne ja diese Gespräche, ne? Wenn dann ein Redakteur irgendwie da sitzt und der Geschäftsführer ist da, der ist gedrillt, er sagt die drei Kernbotschaften, du kennst ja die Gespräche auch, die führst du ja auch. Ja, das ist natürlich dann wirklich spannend, wenn man so mal die ich will nicht sagen Wahrheit, aber das, was sie wirklich denken und wo sie wirklich dran glauben, rausfinden. Und es ist natürlich wirklich spannend, dass es wirklich drei von vier sind, die eher in die andere Richtung gucken, was ja auch echt gut ist. Ja, aber vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen berichten, weil die unterscheiden sich ja auch nochmal, auch in der Ausprägung und in der Gewichtung nochmal.
Genau, zu den Zitaten, da können wir vielleicht auch nachher im Gespräch noch ein oder zwei rausgreifen. Ja. Zu den Typen, die vier Typen, die wir identifiziert haben, haben wir als Wegbereiter, Routiniers, Einsteiger und Skeptiker bezeichnet. Mhm. Alex, wie schätzt denn du allein von den Namen her so die Verteilung dieser Typen in der Wirtschaft ein? Hast du da aus deinen Gesprächen, die du führst, so eine Vermutung?
Ja, ich fürchte, ich kenne schon ein paar Skeptiker, die habe ich in der Familie, die habe ich in meinem Umfeld, das auf jeden Fall, ja. Also, wobei zum Beispiel das Wort Skeptiker heißt ja nicht, dass die blanke überzeugte Gegner sind. Ja, dann kann man ja noch viel drastischer, aber ich sag mal, die Wegbereiter, klar, die kennt man auch, das sind immer diejenigen, die auf den Panels immer in den Veranstaltungen vorne sitzen und immer erzählen, ja. Die Routiniers, glaube ich, also das ist jetzt mein Bauchgefühl, rein vom Wording, ja, es sind wirklich diejenigen, die schon von einer Regulatorik weniger überrascht waren und einfach gut aufgestellt waren. Und die Einsteiger, die sind halt von den Routiniers, glaube ich, ziemlich beackert worden, dass die jetzt da mal einsteigen und verstehen auch, hey, wenn der Kunde mir das schon sagt, dann scheint das nicht ganz unwichtig zu sein. Dann trägt das auch auf mein Business ein, weil wenn ich meinen Kunden behalten möchte, dann sowas. Und das ist jetzt so die rein an den Namen hergeleitete Herleitung.
Wie nah bin ich dran? Das geht schon ziemlich in die Richtung und zur Verteilung kann ich vielleicht noch ganz kurz was sagen. Also die Wegbereiter haben wir jetzt aus den tiefen Interviews und der ergänzenden Online-Befragung auf circa 15% geschätzt. Die Wegbereiter, das sind so echte Visionäre. Die stellen Nachhaltigkeit ins Zentrum ihres unternehmerischen Handelns und sehen das wirklich so als ihre Motivation und tiefen Bestandteil von dem, was sie tun. Mhm. Die Routiniers ist ein deutlich größerer Anteil, wenig verwunderlich. Ja. Wir haben sie auf circa 30% geschätzt. Die sind extrem firm in Nachhaltigkeitsregulatorik. Sie haben keine Angst vor der kommenden Berichtspflicht, weil sie da eigentlich sowieso schon fit sind, das schon lange tun, aber aus einer anderen Motivation heraus als die Wegbereiter. Sie sind nicht so stark die intrinsisch Motivierten, wo dann ein Geschäftsführer sagt, wir machen das, weil ich das für richtig halte, sondern sie sind dann eigentlich eher so ein bisschen angetrieben durch diese externen Stakeholder-Forderungen. Also sei es von Kunden oder von Geldgebern, das sind die Routiniers. Ja. Dann die Einsteiger, das ist tatsächlich so unserer Einschätzung nach die größte Gruppe, circa 35%. Die befassen sich eigentlich erst seit Kürzerem mit ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit als wichtiges Thema für ihre Geschäftstätigkeit. und arbeiten sich jetzt auch zum Beispiel in diese regulatorischen Themen gerade ganz massiv rein. Und schließlich die Skeptiker. Du hast schon gesagt, aus deiner persönlichen Erfahrung gibt es da einige. Wir schätzen, das sind so um die 20% der Unternehmerinnen. Mhm. Die spüren vor allem den Anpassungsdruck. Also die merken schon, dass sie da was tun müssen. Sei das jetzt rechtlich gefordert oder auch, weil die ansonsten Probleme bekommen, Mitarbeitende zu finden. Es ist nicht so, dass die so eine Totalopposition haben und sagen, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben. Aber sie empfinden Nachhaltigkeitsanforderungen schon eher so als finanzielle und personelle Belastung. Das steht für sie schon im Vordergrund, muss man sagen.
Ja, das glaube ich. Also ich kann jeden Typen, also ich wüsste wirklich zu jedem Typen mindestens 2-3 Beispiele, kann ich komplett nachvollziehen. Mich wundert wirklich, dass die Routiniers so viele sind, aber es macht total Sinn. Ja, Einsteiger sind dann wahrscheinlich, also ich würde gerne mal die Verteilung der Größe dahinter. Ist es denn eher, dass die Routiniers und die Einsteiger, also dass die Routiniers zum Beispiel eher größere Companies sind und die Einsteigenden eher kleinere?
Tatsächlich ist es so, dass eher die größeren Unternehmen dann zu den Routiniers gehören, was vielleicht auch dran liegen kann, dass die ja durch die NFRD schon länger berichtspflichtig sein können. Das heißt, für die ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der CSRD jetzt nichts völlig Neues, was die total überrumpelt.
Ja, genau. Und die Wegbereiter, ich meine, das sind ja die Klassiker, ne? Die kennen wir alle, die setzen wir alle auf die Bühne, weil die immer cool sind. Wo ich mich natürlich auch immer frage, sind die wirklich so ein Vorbild für andere, die einen vielleicht konventionelleren Ansatz haben im Business und sonst was, aber das ist denen vielleicht zu hippie-lastig. Also, ne, ich denke da an so ein paar Akteure, wo man sagt, so, ja, die sind cool, aber ob das jetzt so meins ist, weiß ich nicht. Ne, also die sind einfach Frontrunner und ich glaube, die gehen auch im Wettbewerb ordentlich auf den Keks. Das weiß ich, weil ich habe auch Kontakt, also ich kenne eine Wegbereiterin, die ist wirklich eine absolut beeindruckende Person, Geschäftsführung, richtig erfolgreiche Person. Auch das Business ist der absolute Knaller und ich kenne deren Wettbewerber relativ gut und die sind eher im Bereich Einsteiger-Routinier unterwegs. Mhm.
Und ja, die fragen sich jetzt, was sollen wir da tun, wie können wir uns jetzt dagegen absetzen? Oder?
Die da eher sagen, wir machen eigentlich viel mehr, aber unsere Markenkommunikation ist eine andere. Also die setzen einfach in ihrer Marke komplett auf einen anderen Fokus und die Wegbereiter setzen halt auf Nachhaltigkeit, auf das, was, also das passt auch irgendwie total super, weil sie das einfach lebt, ja. Aber die, ich sag mal, die andere, der Wettbewerber ist wirklich, der hat eine Herausforderung, weil das nicht in der Markenkern ist, aber die machen trotzdem ganz viel und anscheinend, angeblich laut deren eigenen Aussage, sogar mehr als diese eigentlichen Wegbereiter. Aber sie haben es halt nicht so, die kriegen es nicht hin, das in den Markt zu kommunizieren, weil sie halt auch ihr Markenkern einfach anders positioniert haben. Das ist manchmal ganz spannend, wie dann wie dieser Wettbewerbsdruck dann auch das oder die eigene Markenpositionierung darauf einen riesen Einfluss hat. Christoph, ich habe noch mal eine Frage zu den Skeptikern. Es sind ja schließlich immer noch 20%. Das ist ja, ne, um eine Innovation zu starten, brauchst du auch 20% in die andere Richtung. Jetzt haben wir da noch 20%, die wir noch überzeugen, mitnehmen müssen. Gib mir doch mal so ein bisschen so ein, vielleicht ein, nimm mal eine Lupe, guck sie mal ein bisschen an. Was sind so bei denen denn die Treiber, die Hemmnisse? Gib mir mal so ein Gefühl da für die.
Genau, da ist in der Befragung aufgefallen, bei den Hindernissen oder bei den Hemmnissen sehen die vor allem so die Finanzierung nachhaltiger Maßnahmen. Also das ist dann eher so diese Ansicht, das kostet alles erstmal Geld, woher sollen wir das nehmen? Und dann sind es natürlich auch Vorbehalte des Top-Managements. Klar, wenn du mit einem skeptischen Step da sprichst, was ihn hindert, dann der sieht einfach die Sinnhaftigkeit dann nicht. Also das sind dann auch Aussagen wie, wieso sollten wir jetzt hier Vorreiter sein, wenn andere Länder, man kennt das ja. Bei den Treibern tatsächlich, da haben die recht häufig in der Befragung genannt, Erwartungen von Kunden, aber auch Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität. Und das ist schon auch was die spüren. Also was die, auch wenn die selbst nicht überzeugt sind, dann doch irgendwie zu spüren bekommen, was sie nicht gut finden, aber was sie dann doch irgendwie langsam aber sicher dann zum Handeln zwingt, aber eben mit Betonung auf den Zwang. Und dann haben wir in der Befragung ja auch je nach Typ ganz konkret abgefragt, ja, was für Maßnahmen ergreift ihr denn schon? Was sind so die Handlungsfelder, die ihr auf dem Schirm habt? Und das war auch sehr interessant. Und zwar hatten wir das aufgeteilt nach den 3 Bereichen, Ökologie, Soziales, Governance. Im ökologischen Bereich gab es tatsächlich schon einige Maßnahmen, die Skeptiker auf dem Schirm haben, die zumindest relativ häufig genannt wurden in den Gesprächen. Es waren dann so naheliegende Dinge wie Energieeinsparung, Bezug von Ökostrom oder ja auch die Arbeit am Ressourcenverbrauch. Das wurde schon häufiger genannt in der Befragung. Was tatsächlich auffällig war, das ist, dass im sozialen Bereich recht wenig kam. Also da gab es ja natürlich das Schlagwort Corporate Social Responsibility, was immer wieder gefallen ist. Was ja auch nicht unbedingt heißen muss, dass das jetzt eine nachhaltige Unternehmensführung ist. In den weiteren Bereichen, also zum Beispiel punkto Führungsstil, punkto Mitarbeiterpartizipation, das wurde tatsächlich kaum genannt oder überhaupt nicht genannt von Befragten, die diesem Typ Skeptiker zugehören. Und das ist schon aufgefallen, vor allem auch in Abgrenzung zu den anderen Typen. So war zum Beispiel bei den Wegbereitern der Bereich ja, Transformation des Führungsstils oder auch die Förderung von Weiterbildung dann viel eher was im Gespräch aufkam, als bei den Skeptikern. Vielleicht liegt es daran, dass die Skeptiker diese Aspekte jetzt überhaupt nicht begreifen, als das ist jetzt auch ein Aspekt von nachhaltiger Unternehmensführung. Ja. Vielleicht liegt es tatsächlich auch daran, dass da noch weniger gemacht wird. Das können wir jetzt leider nicht sagen, aber es ist schon aufgefallen, dass es dann vor allem in den konkreten Maßnahmen, die die verschiedenen Typen ergreifen, schon sehr starke Unterschiede gibt. Das kann man auch in der Studie dann nochmal en Detail nachlesen.
Ja, spannend, ne? Also ich glaube, ich vermute das jetzt einfach mal, ja. Die ökologischen Themen sind natürlich auch immer sehr, sehr im Vordergrund. Die sozialen Themen krass wichtig, aber halt nicht, ich sag mal, ja, ist auch schwieriger, weil natürlich die bestimmte Sachen auch dazu führen, dass du dich wirklich dir die Hose runterziehst. Ja, bestimmte Sachen zu sagen, zu artikulieren, zu beschreiben, zu umschreiben, kann schon zu rechtlichen Konsequenzen führen. Ich glaube, deshalb sind da viele sehr, sehr vorsichtig und gibt es auch weniger Vorbilder. Das ist eine reine Vermutung. Was ich wirklich spannend fand, die Schwierigkeit, die Belegschaft zur Nachhaltigkeit zu motivieren von den Skeptikern. Ja klar, wenn du nicht dran glaubst, dann ist es natürlich das ist schwierig. Oh, wirkliche Wahrheit. Was hast du denn für dich so aus dieser Studie mitgenommen? Wo siehst du die größten Findings, mit denen du weiter kommunizieren, interagieren, vielleicht recherchieren kannst? Was macht ihr draus?
Also was uns auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass die Wegbereiter aus Unternehmen aller Größenklassen kommen. Und da aber schon so ein bisschen ein verbindendes Element war, dass das oft Menschen aus Familienunternehmen sind oder inhabergeführten Unternehmen, wo das es dann tatsächlich so eine Unternehmerpersönlichkeit gibt, die sagt, jo, wir machen das, vielleicht kostet es erstmal mehr, aber nachher bringt es uns was und vor allem ist das das Richtige. Deswegen tun wir das. Ja. Das war so dieses verbindende Element der Wegbereiter. Und dann hat mich, wie schon eingangs gesagt, tatsächlich überrascht, dass das tatsächlich Nachhaltigkeit und auch Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung schon auch als Vorteil gesehen wird. Wobei das dann teilweise natürlich auch immer kombiniert war mit so einem kleinen Aber. es ist natürlich erstmal eine Investition. Wir sehen auch, wenn wir jetzt an diese operative Verortung schauen, wer ist denn jetzt eigentlich zuständig? Da wird schon auch Personal aufgebaut in den Unternehmen. Da gibt es so eine Professionalisierung. Das war sehr spannend. Und gleichzeitig war es aber tatsächlich so, dass fast die Hälfte der Befragten gesagt hat, Corporate Sustainability, das liegt in der Geschäftsführung. Also das ist wirklich Chefsache, da bin ich zuständig. Gut, das ist natürlich auch die Frage, wenn man jetzt mit einem Geschäftsführer spricht, der sagt ja eigentlich immer, ich bin zuständig. Weil ja. Aber ich glaube schon, dass das tatsächlich in sehr vielen Unternehmen so ist, dass dann letztendlich die Verantwortung für das Thema auf dem C-Level liegt. Und das war tatsächlich spannend, das dann nochmal zu verifizieren mit der Befragung. Genau. Wie ist denn das deiner Erfahrung nach? Du sprichst ja mit sehr vielen Nachhaltigkeitsverantwortlichen. Wahrscheinlich wird es da nicht immer so sein, dass die nur Sustainability Managers sind, sondern vielleicht sind es ja auch manchmal Menschen, die diesen Job on top bekommen, zusätzlich zu ihrem eigentlichen Tagesgeschäft. Wie ist so dein Einblick? Wie ist denn die Verantwortung in den Unternehmen aufgeteilt? Wer ist da zuständig? Also würdest du das unterstützen, was wir in der Befragung rausgefunden haben, oder siehst du das ein bisschen anders?
Ja, das ist total. Also man sieht es ja auch in den meisten Befragungen, dass das Thema Nachhaltigkeitsmanagement ist im C-Level oft angedockt. Also wirklich, ich habe jetzt wirklich schon alles gesehen. Ich habe gerade gestern mit einem Unternehmen gesprochen, die ist im Product Development angesetzt. Ich habe es in Studien gesehen, dass es wirklich in der Strategie ist. Teilweise sind es in Finanzen. Ich meine, wir hier im Podcast haben mit einer Nachhaltigkeitschefin gesprochen, die ist auch Personalchefin. Also es ist angekommen. Ich glaube, Und das ist ja auch das, was man sieht, es ist meistens irgendwie strategisch in der Strategie irgendwo verankert, aber es gibt mittlerweile einen Trend, dass es wieder in alle Abteilungen rüber wandert. Also es ist wieder so, sich verteilt. Ne? Also ich glaube ja immer noch dran, ein erfolgreicher Nachhaltigkeitsverantwortlicher schafft sich irgendwann selber ab, sodass es in Product, Sales, HR, Controlling, Finance überall verankert ist und dass es dann das Thema einfach mitgedacht wird. Ich glaube, dass
du meinst dieses beliebte Thema, dass es keine Nachhaltigkeitsmanager braucht, sondern Einkäufer und Marketingleute und Sales-Leute, die Nachhaltigkeit immer mitdenken bei dem, was sie tun.
Ja, man sieht es ja schon, dass das mit Christine Steiner haben wir letzte Woche gesprochen, wo es in die Lehre reingeht und der heißt, der Maschinenbauer lernt jetzt auch Nachhaltigkeit und auch der Personaler lernt auch Nachhaltigkeit. Also, dass das irgendwie so ein Standard einfach irgendwann wird, aber das wird noch dauern. Ja, man muss das wirklich sagen. Und in der jetzigen Phase, glaube ich, braucht die Koordination, es braucht den Überblick, es braucht auch Fachspezialisten, die anderen erstmal mitnehmen, aufschlauen, aktivieren, teilweise auch demotivieren und sagen, nee, das ist jetzt nicht unser Fokus. Die Regulatorik führt dazu, dass die Teams gerade sehr, sehr viel größer werden. Also früher waren es, so ein Klassiker waren immer so 1,5 Personen, dann wurde es zu 3 Personen, also koordinierend Soziales und Ökologisches. Und jetzt ist dann Tendenz eher zur vierten Person Reporting noch dazu, weil es einfach so komplex geworden ist, was man alles erfüllen muss. Und ich glaube und ich vermute, das wird jetzt noch ein paar Jahre so sein und aber dann wieder zurückgehen, ne, weil dann Reporting in die normalen Reporting-Linien überführt werden, falls diese vorhanden sind. Das wird wahrscheinlich bei den größeren so sein und dass ein Umweltmanagement vielleicht weiterhin besteht, aber in einer anderen Weise. Also ich glaube, der Berufsstand entwickelt sich gerade mit hoher Geschwindigkeit und die Wahrnehmung dieser Person auch, wie du es gerade sagtest, die Chefetage sagt mittlerweile, das ist auch mein Thema. Es ist nicht, hier Krämer, komm mal hier an, du bist doch unsere gute Seele, mach du doch mal. Ich mach mal mein Business, du machst jetzt das Gute, aber machst nicht so viel. Das wandelt sich gerade extrem.
Du meinst, es ist nicht mehr so, dass das Sustainability Management so eine Abteilung ist, wo das abgeladen wird und dann sind die Menschen aus der Geschäftsleitung froh, wenn sie nichts mehr damit zu tun haben.
Ja. Es wandelt sich halt, das ist auch eine Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe. Die Aufgabe des Nachhaltigkeitsverantwortlichen ist ja ganz oft, auf kreative Weise eine Veränderung anzustoßen. Es hat viel mit Change zu ziehen, mit Transformation, man sieht es ja auch im digitalen Sphäre, das ist ja auch oft mitgedacht in dieser in der Twin Transformation, also der digitalen oder nachhaltigen Transformation, dass bestimmte Themen vorangetrieben werden und das gemeinsam, weil sie sehr ähnlich sind oder ähnlich auch verbreitet werden müssen. Es wandelt sich gerade und ich merke das gerade und vielleicht ein kleiner Teaser, ich schreibe da jetzt eine Kolumne zu, weil es mich einfach absolut wahnsinnig macht. Es kündigen gerade alle, weil die Regulatorik dazu führt, dass dieses Kreative weniger kreativ ist, sondern dass es erstmal einfach ins Reporting geht. Ja, dass das natürlich jetzt durch die ganze Regulatorik, die zieht ein, wir haben es ja auch in anderen Studien gesehen, die Regulatorik zieht ein, sie wird wirklich jetzt in den nächsten paar Jahren, 2, 3, 4 Jahre im Vordergrund stehen. Und dann wird es weiter hoffentlich in die Entwicklung gehen wieder.
Dann wird die Regulatorik eigentlich eher zum Tagesgeschäft.
Genau.
Da werden dann weniger Ressourcen nötig. Das fand ich auch spannend in unserer Befragung zu sehen, dass die Treiber je nach Typen auch total unterschiedlich sein können. Ist ja logisch, war jetzt auch so ein bisschen das, was wir rausfinden wollten, quasi welche Themen treiben denn welchen Typ. Und hier hat man gesehen, also typübergreifend, für alle wichtig sind eigentlich so die Erwartungen von Kunden und Geschäftspartnern, aber dann gab es auch starke Unterschiede. Also wenn du jetzt über die Regulatorik sprichst, die war eigentlich tatsächlich eher der Treiber für die Routiniers, für die Wegbereiter dahingegen kaum noch. Man jetzt natürlich sagen, vielleicht, weil die das irgendwie mit links machen, vielleicht, weil die auch dann doch in kleineren Unternehmen sind, die dann noch gar nicht so stark betroffen sind und das quasi aus Überzeugung machen. Aber das fand ich schon interessant. Ein Punkt, der dann aber auch typübergreifend wieder spannend war und was ich interessant fand, war Nachhaltigkeit so als Faktor für die Arbeitgeberattraktivität. Also das war was gerade auch die Skeptiker dann so dann doch irgendwie, was von denen häufig genannt wurde in der Befragung, als was für die offenbar schon ein Thema ist.
Ja klar, und
wir hatten zum Beispiel einen einen Menschen, den wir dann als Skeptiker eingeschätzt haben, der sagte, junge Leute, die als Bewerber zu uns kommen, die wollen einen sinnvollen Job machen, der Zeitgeist und auch Moden spielen damit. Aber es geht bestimmt auch darum, dass sie wissen möchten, was sie mit ihrer Zeit anfangen. Also selbst Skeptiker sehen das und werden dann auch in gewisser Weise dadurch getrieben.
Ja, weil die brauchen ja auch gute Leute. Und ich glaube auch, viele gute Leute, die jetzt schon im Business sind, stellen sich halt auch diese Fragen. Ne? Und das ist, reflektiert sich natürlich im Recruiting, aber ne, ich vermute, dass es in vielen Personalgesprächen auch ein Thema ist, wo man ja schwieriger reingucken kann. Ja. Ne? Das ist einfach. Aber wenn du sprichst von den Treibern, waren da noch irgendwelche Hindernisse, die für dich jetzt besonders rausgestochen sind?
Also bei den Hindernissen waren es vor allem, ja, so Ressourcenfragen, ganz klar. Tatsächlich Finanzierungsfragen und also insbesondere die Routiniers und die Einsteiger nannten auch recht häufig zu viele unübersichtliche und sich dauernd ändernde Regularien und die Bürokratie. Das ist tatsächlich schon was häufig genannt wurde. Die Wegbereiter tatsächlich nannten relativ häufig die fehlende Klarheit über Messgrößen. Also welche KPIs gibt es denn jetzt eigentlich und welche Daten erhebst du? Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich eigentlich dachte, die haben das eh auf dem Schirm. Und das hat mich jetzt in der Befragung dann eher überrascht. Mhm. Und genau, was...
Aber es kann ja wegen den Daten. Ich meine, Daten sammeln sie alle gerade. Ja. Ich glaube, es sind die tiefen Daten. Also es ist wirklich eine reine Vermutung, ja. Aber wenn ich mir angucke, dass ich zum Beispiel, ich habe neulich mit einem großen Unternehmen geredet, die sind ein Stadt, oder ist ein, ich weiß nicht, ob das ein Mischkonzern, die haben eine U-Bahn, ein Kraftwerk, ganz viele städtische Unternehmen quasi in sich. Und die waren auf einem so hohen Reifegrad der Nachhaltigkeit und die haben gefragt zu den Sustainable Development Goals, wo ich sage, ey, sag mal, also die gucken dann nach so Hardcore-Daten, nach so tiefen Daten, dass sie sich selber dann sagen, ja, das ist ja eine riesen Herausforderung, Daten zu sammeln. Wenn man überlegt, dass die anderen immer noch rausfinden, ne, wie viel Gehalt im Durchschnitt verdient wird oder was ist die Frauenquote oder wie viel Menschen mit Beeinträchtigung haben wir eigentlich im Unternehmen, dann waren die schon einfach so meilenweit, ja, dass die für sich selber das identifizieren, ja, das ist eine riesen Herausforderung. Ne? Also das war schon nochmal eine andere Wahrnehmung, wo ich dachte, okay, ihr seid aber, also das ist jetzt schon krass, was ihr da sucht. Ja, aber das ist reine Vermutung.
Wobei das ja dann für dieses Unternehmen ja sehr erfreulich ist, dass die da schon so weit sind.
Ja, total. Also
unser Eindruck ist auch, dass quasi je nach Dimension nach ESG die Datenlage auch ganz unterschiedlich ist. Tatsächlich die Social-Daten liegen ja oft schon in irgendeiner Form im Unternehmen vor, irgendwie im Personalmanagementsystem oder lassen sich daraus ableiten. Die ökologischen Daten sind ja oft auch messbare Daten. Die liegen vielleicht nur nicht unbedingt vor, aber sind machbar. Vor allem im Bereich Governance gibt es da häufig so eine große Lücke.
Wobei, ja, ne, als ich mit Olli zum Beispiel über den größten CO2-Fußabdruck Deutschlands geredet habe, hat er gesagt, hey, das sind verschiedene Studien, ne? Also das ist auch teilweise da und du musst natürlich auch sehr konservativ rechnen und gucken, dass du auch nicht dich kleinrechnest oder schönrechnest oder einfach völlig übertreibst. Du musst natürlich ein valides Bild, aber teilweise sind es sehr, sehr gute Schätzungen, möchte ich mal. Also das weiß ich aus der eigenen Erfahrung. Wir haben teilweise im Nachhaltigkeitsmanagement einfach wirklich gesagt, okay, was ist es? Was wäre der konservative Wert? Was wäre der sehr, sehr hohe Wert? Und dann haben wir gesagt, okay, lieber konservativ, damit wir auf gar keinen Fall angreifbar sind. Ne, um bestimmte Metriken einfach nachher rauszubekommen. Da ja, musst du ja erstmal teilweise, es ist, ich will nicht sagen professionell raten, aber es ist schon teilweise das. Ja. Das Datenthema, ich glaube, das wird uns noch ein paar Jahre begleiten und das wird immer besser werden.
Wünschenswert wäre es ja, aber ich denke auch, wenn da eine gewisse Routine sich dann einstellt, wird es was sein, was die Unternehmen vor keine so großen Herausforderungen mehr stellt wie heute.
Ja.
Genau, Alex, jetzt haben wir schon viel über Daten, viel über die Regulatorik gesprochen. Ein ganz wichtiger Aspekt, der uns in der Studie auch interessiert hat, war der Umgang mit den rechtlichen Vorgaben. Also wie verhalten sich die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer dazu? Da gab es sehr unterschiedliche Einschätzungen. Die gingen von, das ist Sisyphos-Arbeit und das kostet uns Zeit und zusätzliche Aufwände, bis hin zu, das ist eine Bereicherung, weil wir strategische Erkenntnisse daraus ziehen. Und jetzt ist so eine Typologie ja natürlich immer irgendwie so in gewisser Weise holzschnittartig. Das ist ja klar, das sind vier Typen, die haben wir jetzt abgegrenzt voneinander, basierend auf diesen tiefen Interviews. Hätte man natürlich auch anders machen können. Deswegen war es für uns sehr spannend, diese ganz unterschiedlichen Positionen durch externe Kommentare einordnen zu lassen. Wir sind da auf verschiedene Verbände zugegangen, die gesagt haben, ja, wir kommentieren das und ordnen das aus unserer Perspektive ein. Und da würde mich auch deine Ansicht dazu sehr interessieren. Ja. Und vielleicht können wir mit dem ersten Kommentar starten. Und zwar sagte Yvonne Zwick vom Baum e.V., Sie argumentierte, auch die Routiniers waren mal Einsteiger, vielleicht sogar Skeptiker. Und das heißt, die Hindernisse, die in der Befragung herausgearbeitet wurden, sind eigentlich nur so eine Kreativitätsaufgabe. Also ganz konkret schreibt sie:
Die in der Untersuchung benannten Hindernisse sind die Kreativitätsaufgabe schlechthin. Unternehmen sehen Grenzen in der Finanzierung nachhaltiger Maßnahmen. Das bremst jede Euphorie. Ressourcenknappheit stärkt andererseits Innovation. Was Verschwendung verhindert, stützt unternehmerische Ansätze, auch im Nachhaltigkeitsmanagement. Gelingt es, diese Blockaden zu lösen, werden Skeptiker überzeugt und Einsteiger begeisterte Routiniers. Wollen wir wetten?
Was meinst du, Alex? Würdest du wetten?
Mit Yvonne, ich schätze Yvonne, ich bin ganz großer Yvonne-Fan. Ich würde mir auch einen Pulli anziehen mit einem Yvonne-Logo drauf. Nee, ich stimme ihr voll zu. Also das ist ja einfach so. Ich glaube, wie du sagst, das ist ein Holzschnitt, das verändert sich. Wenn du den Holz ein bisschen schmirgelst, dann wird es an einer Stelle sanft und geschmeidig, ja. Und an anderen Stellen wird es halt rau und übel. Und ich stimme ihr da voll zu. Also das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, ich werde auch bei den anderen zustimmen. Ich muss mal gucken, wie ich ein bisschen Konter gebe gleich.
Okay. Also das heißt, du würdest nicht sagen, das ist vielleicht zu optimistisch gedacht.
Nee, ich glaube, Yvonne hat immer einen relativ guten, sie ist seit vielen, vielen Jahren, man muss ja sagen, wenn man den deutschen Nachhaltigkeitskodex anguckt, das ist viel ihre Fehler gewesen. Sie hat da was gebaut, was sehr wegweisend war und ist oder begleitet im Aufbau. Und deshalb schätze ich auch ihre Arbeit einfach im Verband und auch das, was sie sieht. Sie hat ja ein unglaublich riesen Netzwerk und unglaublich guten Blick auf die Sache und sieht da auch viel. Und ein bisschen Optimismus tut uns auch ein bisschen gut.
Das hört sich doch sehr gut an. Eine etwas andere Position kam vom VDMA, Verdienverband der Maschinen- und Anlagenbauer, kommentierte Judith Herzog-Kuballa.
Regulatorik setzt den notwendigen Rahmen, sie ist aber kein Allheilmittel. Viel hilft viel, kann sich auch ins Gegenteil verkehren. Mit dem europäischen Green Deal wurde ein Paket von Gesetzesguthaben geschnürt. Neben der Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung CSRD und den damit verbundenen Angaben zur EU-Taxonomie stehen zahlreiche weitere Richtlinien auf dem Programm. Aus Sicht des VDMA sind die Anzahl und die Granularität der Nachhaltigkeitsregelungen problematisch.
Also sie sieht eher eine Angst vor Überforderung, beziehungsweise sie weist darauf hin, die Unternehmen dürfen nicht überfordert werden. Ist das was, ja, was du auch in deinen Gesprächen mit Nachhaltigkeitsverantwortlichen, also zum Beispiel in der Peer School, häufig hörst?
Ja, und ich meine, wir hatten es ja auch, denk mal an den ersten Podcast, als wir auf der Buchmesse waren. Da hatten wir, sind ja genau dazu, die Regulatorik ist an manchen Stellen einfach krass. Die ist tief, die ist, tut weh, man muss plötzlich Sachen reporten, die einen nicht interessieren, betreffen oder sonst was. Also es gibt ja Gründe, warum man auch teilweise fokussiert, aber wo ich immer sage, und ich verstehe das, ja, sie vertritt eine ganze Gemeinschaft, die da auch jetzt wirklich viel liefern muss. Mir tut es auch immer leid, dass sie da so viel liefern müssen. So, aber ich führe halt auch manchmal Gespräche, wo ich sage, ah, okay, dich müssen wir zwingen. Es gibt halt Akteure, die muss man jetzt einfach ein bisschen zwingen zu Sachen. Also ich meine das nicht böse, aber stark motivieren dazu, dass sie über Sachen nachdenken, die sie bisher einfach ignoriert haben. Ja, es gibt bestimmte Sachen und ich glaube, wir haben jetzt eine riesen Regulierungswelle, die wird auch wieder sich einpendeln, es wird normaler werden, es werden bestimmte Sachen handhabbarer werden, praktikabler werden, die Sachen kommen ja schon. Aber ich verstehe schon, es ist jetzt halt eine brutale Zeit. Ja, das ist schon, geht schon dahin.
Okay, und schließlich hatten wir noch einen Kommentar von Katharina Reuter vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Und sie hat eigentlich schon ja, fast nüchtern konstatiert, Nachhaltigkeitsreporting wird eine moderne Businessdisziplin.
Jeder Euro, der in die Nachhaltigkeitsberichterstattung investiert wird, spart an Reputationsverlusten, Risiken und Sanktionen. Die CSRD ist also ein Hilfsmittel, das Unternehmen fit macht in einer neuen Businessdisziplin, die künftig dazugehören wird. Neben finanziellen Kennzahlen berichten Unternehmen natürlich auch die ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsleistungen des vergangenen Jahres.
Das hört sich für mich jetzt so ein bisschen so an, als würde sie meinen, die Unternehmen sollen weniger jammern und stattdessen eher versuchen, strategische Vorteile zu nutzen. Was meinst du dann?
Sie hat ja auch wahrscheinlich eher, also der BNW ist ja wirklich, das sind eher die Wegbereiter, ja, und sie ist natürlich die Königin der Wegbereiterin. Aber es stimmt ja schon, ne? Also das ist, es wird irgendwann, es ist ja absehbar, es wird jetzt irgendwann Routine werden. Es ist jetzt ein Riesenaufwand, weil wir es auch erst kennenlernen, verstehen müssen. Mir hat mal jemand gesagt, die klassische doppelte Buchführung hat 100 Jahre gedauert, sich zu entwickeln. Wir machen jetzt hier gerade das durch. Deshalb finde ich es auch als Marktbeobachter einfach spannend, das zu beobachten, was da passiert. Wir kommen bald an den Punkt und ich glaube, und sie beziffert das ja, ne? Unter dem spart 15 Euro an Klimaschäden. Das ist ich glaube nicht, dass sie diese Zahl einfach sich ausgedacht hat. Ja, heißt, sie das, kann das beziffern und sieht ja auch die Vorteile. Und ich glaube, gerade in ihrem Verband sind viele dieser Wegberater, die einfach wahrscheinlich tiefe Daten sammeln, schon weit voraus sind, das schon länger machen, intrinsisch motiviert sind, also diese ganzen Faktoren haben. Und sie zieht natürlich auch Leute mit, gerade mit solchen Aussagen. Und es können natürlich auch Kritiker raus sagen, boah, das kostet mich 15 Euro.
Ne? Meinst du, die Unternehmen, jetzt abgesehen von den Wegbereitern, legen den Fokus gerade zu stark auf den Bericht und vergessen, dass dieses Ding eigentlich ein Strategietool sein soll, woraus sie dann Informationen für ihre Unternehmensstrategie ableiten können?
Leider ja. Also das haben wir jetzt wirklich oft diskutiert und es ist ein sehr, sehr starker Fokus drauf. Weil eigentlich brauchen wir jetzt gerade brutale Entwicklung. Also ich sag mal das Wort brutal zu viel, aber es muss jetzt entwickelt werden. Weil wir haben Herausforderungen. Das durchschnittliche Klima ist viel zu warm. Ja, wir stehen vor massiven Herausforderungen. Wir haben Gruppierungen, die unnötige Strömung auslösen und all sowas. Also wir haben riesen Herausforderungen und brauchen jetzt eigentlich Entwicklung, fokussiert, müssen aber ja natürlich irgendwo anfangen. Ich verstehe es auch. Ne? Das ist so, jetzt wird man einen neuen Job anfangen, fährst du mit einer Analyse und dann legst du los. Wir sind halt in dieser Analysephase und zwar fast alle. Viele machen auch weiter, viele entwickeln auch weiter, aber die Ressourcen werden abgezogen, um einfach viele Checkboxen zu füllen. Viele Entwicklungen werden kurz angehalten, gestoppt, weil es jetzt einfach um einen Papiertiger geht. Also das ist so, aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es braucht es. Sonst schaffen wir das alles nicht. Aber das ist wirklich meine persönliche Meinung.
Okay, du sagtest gerade, die Unternehmen machen dann weiter, wenn sie sich sortiert haben, wenn sie die Grundlagen geschaffen haben. Auch wir machen bald weiter mit unserem Podcast Shifting Minds. Allerdings nach einer kurzen Pause, weil mit dieser Folge unsere erste Staffel zu einem Ende kommt. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, Alex. Ich habe dir immer sehr gerne zugehört und vor allem auch deinen Gästen und Gästinnen. Jetzt würde mich aber noch von dir interessieren, wie war denn diese erste Staffel für dich als Podcast-Host?
Sagen wir mal, wir drei, und deshalb, ich möchte es nochmal ins Bewusstsein rufen, wir beide haben viel kommuniziert, Severin in der Produktion hat unglaublichen Einfluss gehabt. Wir haben ja schon wirklich, ich glaube, unsere Lernkurve war relativ steil, wir haben viele Gäste gehabt, die sind nie aufgetaucht, wir hatten technische Herausforderungen, wir hatten inhaltliche, strukturelle, also wir haben, ich glaube, alles, was man lernen kann, gelernt. Und ich glaube, diese Lernreise, wir stehen immer noch am Anfang, aber die Lernkurve war jetzt erstmal steil und hat manchmal auch wehgetan. An mancher Stelle werde ich mich das habe ich schon mich entschuldigt, dass das einfach schief gelaufen ist. Aber was ich spannend fand, dass viele sehr ehrlich über das gesprochen haben, was sie tun. Und wir ja auch gesehen haben, dass sie in verschiedenen Kontexten mit den absurdesten Lebensläufen teilweise für ein Thema brennen, um was zu entwickeln und teilweise riesen Tanker zu entwickeln. Und ich freue mich wirklich drauf zu gucken, wie wir uns diese nächste Gruppe schnappen und wie wir nochmal da Sachen rausholen, sodass man davon lernen kann. Weil ich habe wirklich, muss ich wirklich sagen, in jedem Gespräch für mich was mitgenommen. Und ich habe ja vorher immer mit den Leuten telefoniert, danach noch, aber es war immer so, wo ich sage, naja, das nehme ich jetzt mit. Und das fand ich immer sehr schön, das zu erleben und das auch dann auch das Feedback von der Community zu bekommen. Da sind ja viele, viele Nachrichten auch gekommen. Das und das konnte ich mitnehmen. Alex, du redest zu schnell. Und damit arbeite ich weiter. Oder es gab auch welche, die steigen jetzt in diesen Beruf ein. Also das, was wir uns mal als Ziel gesetzt haben, auch ein Bewusstsein zu schaffen für Nachhaltigkeitsmanagement als Beruf. Ich glaube, da haben wir ein bisschen drauf eingezahlt. Vielleicht nicht viel, aber ein ganz bisschen. Und das ist natürlich das, wo ich sage, da haben wir echt ein bisschen was geschaffen. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auch auf Feedback aus der Community, wie wir damit weitermachen. Ne, es gab schon die ersten Ideen, mal die Fragen vorab zu sammeln und dann dem Gast zu stellen oder sowas. Also müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Ne, also da gab es ein paar wilde, gute Ideen und jetzt müssen wir drei uns nochmal die Köpfe zusammenstecken und das Konzept der zweiten Staffel finalisieren. Also ich bin auch ein Riesendank an euch. Ja, das hat echt Spaß gemacht, auch wenn es manchmal richtig knapp war oder chaotisch.
Ich kann mich an viele Diskussionen erinnern und Shownotes, die dann am Dienstagabend noch geschrieben wurden. Und, aber nichtsdestotrotz hat es mir auch super Spaß gemacht und ich wäre mehr als glücklich, wenn wir es wirklich schaffen, Menschen, junge Menschen, alte Menschen, alle Menschen vom Nachhaltigkeitsmanagement zu begeistern, indem wir zeigen, was für wilde Wege für einen Quereinstieg in diese Berufswelt gibt es denn eigentlich? Was gibt es da für Typen? Und ich fand es mega spannend, in dieser Staffel auch zu sehen, mit welchen Hintergründen man ins Nachhaltigkeitsmanagement kommen kann und aber auch, was für unterschiedliche Herausforderungen haben die Leute. Also ich denke zum Beispiel an Oliver mit den Wahnsinn Scope 3 Emissionen. Da habe ich mir schon gedacht, ob ich jetzt den Job machen wollen würde. Aber und total beeindruckend.
Ja. Überleg mal bitte, ich muss das eben kurz mal reinschmeißen. Wir haben mit Oliver über CO2 geredet. Wir haben nicht über Biodiversity, nachhaltige Bau. Da sind wir gar nicht drauf. Das wäre, also überleg mal bitte dieses Nachhaltigkeit von der Autobahn. Das ist also, und solche Charaktere mal rauszubauen. Ich habe noch ein, zwei im Petto, das werden wir noch besprechen, aber es gibt noch sehr, sehr viele Nachhaltigkeitsfreunde die hier draußen, die ähnlich abstruse Herausforderungen kann, von denen man aber was ableiten kann. Und das ist immer das, was wir ja versuchen wollten, ne? Und zu sagen, hey, wie nehme ich das, was Olli mit der Autobahn hat, und mache das für meinen Kontext, Maschinenbauer, für Handel, produzierendes Gewerbe, keine Ahnung, irgendwie greifbar.
Genau, vieles lässt sich ja dann übertragen in die anderen Branchen und ich bin mir sicher, dass man bei jeder der vergangenen Folgen sich das eine oder andere rauspicken konnte und schauen kann, was bedeutet das für meine Arbeit.
Ja. Was ein Wunsch war, ist, dass wir uns auch den Mittelstand haben. Wir haben jetzt ja vorhin große Unternehmen angeguckt, was natürlich auch leichterer Zugang ist, weil man sie, denn jeder versucht mit den KMUs zu reden, aber es ist immer schwierig, sie zu finden. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, der würde ich mich gerne stellen. Also auch da jetzt ein Aufruf, wenn jemand ein kleiner Mittelständler arbeitet, wo vielleicht um die Studie nochmal aufzugreifen, wo vielleicht ein Skeptiker ist, aber da trotzdem Nachhaltigkeitsmanagement gibt, melde dich mal. Wäre total spannend. Also wirklich jetzt in diese KMU-Szene einen Mix draus zu machen, sodass man auch die durch die Wertschöpfungskette sich mal durchguckt, wie das Nachhaltigkeitsmanagement, wir haben jetzt viel gesehen, Großunternehmen, wie ist es für den Mittelstand, dass wir da einfach auch nochmal einen kleinen Augenmerk drauf legen. Ne? Das fände ich total spannend, weil das ist halt wirklich nochmal eine Herausforderung. Wir haben jetzt die Einsteiger, die Wegbereiter und gerade die Einsteiger. Wo stehen sie, was machen sie?
Ja. Das fand ich auch in der Folge mit Christine super spannend, wie sie dann beschrieben hat, wie sie wirklich quasi vor so einem weißen Blatt saß und es hieß, ja, hier, leg mal los. Und man dann quasi ihr dann so ein bisschen zuhören könnte, wie sie wirklich so von Anfang an dann das Nachhaltigkeitsmanagement ja aufgebaut hat in ihrer Organisation.
Ja, und ich glaube, das ist nicht einfach. Das ist eine Universität oder eine Hochschule. Ich meine, ich war lange auch Lehrstuhlmitarbeiter. Das sind Strukturen, das ist kein Familienunternehmen, wo jemand auf den Tisch haut und sagt, so, Leute, jetzt machen wir mal. Sondern das ist ein Gremienarbeit, es sind unglaublich viele Stakeholder. Das ist unglaublich. Und ich glaube, es ist auch die richtige Person dafür. Ich glaube, die macht das wirklich gut. Ja, hat natürlich eine brutale Energie dahinter. Das ist echt unglaublich. Aber wenn du dir aber auch anguckst, ein Klaus Fiesel, den wir ja ganz am Anfang hatten, der ganz inspirierende Arbeit macht aus einer extrem langen Berufserfahrung. Also es ist ja nicht nur ein Berufsstand für junge Leute, sondern einfach, wenn man sagt, hey, pass auf, ich habe da eine Expertise und weiß, wie Führung geht, ich weiß, wie Change geht, ich weiß, wie Transformation geht, ich weiß, wie Digitales geht, das habe ich jetzt durch. Ich starte mal das nächste Thema. Also, not too bad. Nee, ich freue mich drauf und ich will an der Stelle wirklich nochmal sagen, vielen Dank an euch beide und ich glaube, wir beide, das ist wie wenn die Leute auf der Bühne bei einem Konzert dem Licht- und Tontechniker hinten zu klatschen. Ich glaube, Severin hat viel gewirbelt im Hintergrund, hat und das aufgesammelt, was andere hinterlassen haben und hat da was Schönes draus gemacht. Ein riesen Dank. Wirklich ein schöne Staffel und ich freue mich auf die nächste. Und bin gespannt, wer sich da jetzt auch meldet. Und den wir uns einfach bewusst schnappen und da mal tief in das Thema reingehen.
Ich freue mich genauso und sage ganz herzlichen Dank, Alex, und euch draußen an den Empfangsgeräten. Vielen Dank fürs Zuhören.
Alles klar, bis bald.
Bis dann.